Die Literaturagentinnen von Radio 1 und Radio 3. Mit Gesa Ufer und Marie Kaiser.
Willkommen zur ersten Literaturagentinnen-Ausgabe des neuen Jahres. Wir machen uns auf die Suche nach einem frohen und friedlichen neuen Jahr und sprechen in der Mission mit der Wiener Schriftstellerin Stefanie Jaksch über das Helle und wie wir auch in schwierigen Zeiten nicht die Hoffnung verlieren.
Außerdem stellen wir vor den neuen Roman von Han Kang, von der Friedensnobelpreisträgerin des vergangenen Jahres. Und von der ersten wirklich erfolgreichen Suche des Jahres werden Sie auch Ohrenzeugen oder Zeuge, denn Christian Sherlock Koch aus der Krimi-Buchhandlung Hemmet in Berlin-Kreuzberg löst eine ganz schön knifflige Buchbehandlung, die heute eher eine Buchermittlung wird. Ein Friseur spielt eine wichtige Rolle und grüne Haare.
Wir blättern auf Die Literaturagentin Folge 1 in 2025. In den frühen Morgenstunden, noch ist es draußen stockfinster, wacht die Autorin, Theatermacherin und, wie sie sich selbst nennt, feministische Nervensäge Stefanie Jaksch auf und wartet auf den heraufziehenden Tag. Und währenddessen nimmt sie uns mit auf eine persönliche Reise auf der Suche nach Licht und Helligkeit in düsteren Zeiten.
Es geht um die Bedeutung von Licht in unserer Kultur und Sprache, um Lichtverschmutzung und globale Ungerechtigkeit, um Politik, Pop und Religion und immer wieder um die Frage, wo wir Hoffnung und Zuversicht finden können. Über das Helle hat Stefanie Jaksch ihr Buch genannt und jetzt sind wir mit ihr verbunden in Wien. Hallo, schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Sie beginnen ihr Buch mit dieser Szene, wie sie mitten in der Nacht wach liegen, mit den Gedanken ringen und dann schreiben sie diese Gedanken an der vergehenden Zeit entlang und stellen jedem Kapitel die Zeit voran. Wie ist denn die Idee zu dieser Form entstanden?
Ja, da muss ich zugeben, tatsächlich ganz banal aus der Tatsache, dass ich so oft nachts wach bin und nachts wach liege. Und das kennen wahrscheinlich viele, dann die Gedanken anfangen zu kreiseln und dann stehe ich im Normalfall auch auf und setze mich an den Schreibtisch und fange einfach an nachzudenken und die Gedanken so vor sich hin rödeln zu lassen. Und tatsächlich finde ich, irgendwie ist es ganz oft dabei auch so, dass man dann, wenn man da so sitzt, in verschiedenste Zustände kommt und danach ist auch das Buch tatsächlich strukturiert. Also Fragen nach Glauben, nach was fürchte ich und was fühle ich eigentlich gerade.
Stefanie Jaksch, ich musste sofort an so ein Zitat denken beim Thema Licht, was von der dänischen EU-Politikerin Margrethe Vestager in einem Interview gesagt wurde. Gegen dunkle Zeiten kann man nichts unternehmen, gegen schwierige schon. Was halten Sie von diesem Satz? Also leben wir in dunklen oder in schwierigen Zeiten?
Nach dem Zitat würde ich hoffen, in schwierigen Zeiten, also dass man was dagegen tun kann. Ich bin mir auch immer nicht ganz sicher, irgendwie, ich finde, wir verfallen sehr, sehr oft in dieses, oh Gott, ist alles so schlimm oder es ist alles ganz viel schlimmer als früher. Das ist ja der Satz, den man jetzt auch wieder die ganze Zeit hört, egal ob politisch, gesellschaftlich. Ich bin da auch immer, gebe ich ganz offen zu, ein bisschen misstrauisch, weil ich mir denke, es kann ja nicht immer alles schlimmer werden. Es gibt doch tatsächlich genug Studien, die sagen, es wird tatsächlich eigentlich immer alles viel besser in Wirklichkeit, relativ gesehen, global gesehen. Aber das ist nicht unser persönliches Gefühl. Und trotzdem würde ich aber, was das Zitat jetzt gerade angeht, sehr zustimmen, dass wir eher in schwierigen Zeiten leben. Und ich glaube, man kann immer was tun.
Über das Helle, das ist ja fast ein metaphysischer Titel. Was bedeutet das Helle denn eigentlich für Sie persönlich?
Weil wir gerade bei den Krisen waren, ich glaube vor allem nicht ständig in Krisen zu denken, weil ich glaube, das macht uns auf Dauer wahnsinnig und ich habe ein großes Bedürfnis, immer wieder nach zumindest kleinen Lichtblicken zu suchen oder den großen Willen dazu, mich nicht überwältigen zu lassen von der vermeintlich zu argen, zu schlimmen, zu kritischen Weltlage. Ich glaube, das heißt für mich, ja.
Und Stefanie Jaksch, wenn wir es mal ganz konkret machen, gibt es ein bestimmtes Erlebnis, einen Moment, in dem Sie ganz, ganz deutlich das Gefühl hatten, das ist das Helle?
Ich glaube, es ist gar nicht so sehr der eine Moment. Wenn ich drüber nachdenke, ist es, glaube ich, viel eher so, dass es viele kleine Momente sind. Das können Dinge sein wie, zum richtigen Zeitpunkt kommt eine Nachricht von einer Freundin, die fragt, wie geht's dir? Und genau das hat man gerade gebraucht. Oder ich gehe irgendwo entlang und ich sehe jemanden und denke mir, oh super, und schaff's irgendwie, auch wenn ich die Person nicht kenne, ein Kompliment einfach zu machen. Also ich finde, das sind so Dinge für mich, die es hell machen.
Bei diesem Titel mit dem Hellen könnte der ein oder andere ja vielleicht auf die Idee kommen, oh, könnte ein esoterisches Buch sein. Damit das nicht passiert, denn das stimmt überhaupt nicht, lese ich mal eine kurze Stelle aus dem Buch vor. Sie schreiben, unsere Methoden, dem irdischen Jammertal etwas Gutes abzugewinnen, sind höchst unterschiedlich. Ich verrate Ihnen meine und ich bin niemandem Gram, der die nun laut lachen muss. Ich denke dann an Keanu Reeves. Das müssen Sie uns erklären, Stefanie Jaksch.
Ja, ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass wir alle haben immer, entweder es sind Songs oder es sind Filme oder es sind irgendwie so Go-To-Dinge, ja, irgendwie, die uns dann sofort besser fühlen lassen. Und ich gebe zu, ich bin ein großer Fan von Keanu Reeves. Ich frage mich dann auch immer, ich wüsste gar nicht, was man an dem nicht gut finden kann. abgesehen davon, dass er super aussieht. Und aber es geht so weit, dass mir Gott sei Dank inzwischen Menschen, die ich kenne, schon ganz viel Memes eigentlich schicken jeden Tag. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit Keanu Reeves Momente.
Und wir hatten letztes Jahr eine Literaturagentin, auch einen Keanu Reeves Moment. Die hatten ihn nämlich im Interview auch.
Nein!
Ja. Kann man nachhören. In den Literaturagenten im Dezember war das.
Nein.
Was macht ihn denn so zu einer Lichtgestalt für Sie? Also was können wir möglicherweise von seiner Art durch die Welt zu gehen lernen?
Ja, das können Sie vielleicht eher bestätigen, wenn Sie schon mit ihm geredet haben. Mein Eindruck ist, dass der sehr relaxed ist. Auf eine Art, aber auf keine so eine coole Art, sondern, also was ich extrem mag, ist, dass ich ihn immer, wenn ich ihn wahrnehme, das heißt in Interviews oder egal wo, dass der sich große Zeit nimmt, oft bevor er antwortet. Das ist kein so ein schnelles Hin und Her, sondern ich habe das Gefühl, der hört wirklich zu und sagt manchmal tatsächlich auch, wenn ihm irgendwas nicht passt, aber er sagt es nie unangenehm. Der hat eine, finde ich, unglaublich freundliche, ruhige Art. Und das hat man nicht oft. Also zumindest nicht in diesem wahnsinnig schnellen Zirkus, in dem wir uns meistens bewegen, und das finde ich extrem beeindruckend. Ich wäre gern so. Ich gehe viel schneller hoch.
Ich wäre gerne Keanu Reeves. Was Sie über ihn gesagt haben, kann ich nur bestätigen, und über das Helle, so wie Ihr Buch heißt, sprechen wir gleich weiter noch mit der gebürtigen Fränkin und Wahlwienerin Stefanie Jaksch. Aber vorher haben wir noch Musik von Niloufer Janja mit Just a Western.
Über das Helle, radikale Zuversicht in herausfordernden Zeiten, so hat die Wahlwienerin Stefanie Jaksch ihr neues Buch genannt, und wir sind nach wie vor mit ihr verbunden. Hallo nochmal.
Hallo.
Sie betonen in Ihrem Buch ja die Bedeutung des Zuhörens. Eine Fähigkeit, die im Zeitalter der großen Selbstdarstellung immer seltener zu werden scheint. Welche Tipps haben Sie denn für alle, die möglicherweise im kommenden Jahr lernen möchten, besser zuzuhören? Ich finde in dem Zusammenhang übrigens sehr interessant, dass Sie sagen, immerhin 96% der Deutschen behaupten schon von sich, ausgezeichnete Zuhörerinnen und Zuhörer zu sein.
An der Stelle muss ich mal lachen.
Ich auch. Gute Frage tatsächlich, was man tun kann oder was Werkzeuge wären. Ich muss für mich sagen, vielleicht kann jemand damit was anfangen, das wäre schön von den HörerInnen. Ich glaube, es sind zwei Dinge, die man ganz bewusst, glaube ich, tun kann. Ich sage immer ungern muss, weil das immer so vorschreibend ist. Ich glaube, das eine ist, dass man den Willen hat, sich auszusetzen. Also anderen Meinungen, anderen Ideologien, anderen Weltsichten tatsächlich, und das auch auszuhalten. Und das andere ist für mich dabei, irgendwie auch immer einen Schritt nach hinten zu machen. Also von sich selber weg eigentlich, hinter sich selbst, nenne ich das immer ganz gern, um überhaupt einen Raum aufzumachen, in dem Kommunikation stattfinden kann. Das machen wir wahrscheinlich gerade so. Mhm. Über On Air gerade auch.
Ja. Das sind die guten Dinge, die man sich vornimmt. Gucken wir mal zu denen, die vielleicht nicht so gut laufen. Sie kritisieren die Aufmerksamkeitsökonomie der Medien, die Flut an negativen Nachrichten, die wir immer abbekommen. Wie gehen Sie denn persönlich mit diesem Doomscrolling um, und welche Alternativen zum klassischen Nachrichtenkonsum empfehlen Sie vielleicht?
Also ich fürchte, ich gehe schlechter damit um, als ich oft behaupte oder als ich mir wünschen würde, vor allem, weil ich finde, dieses Doomscrolling oder sich dann zu verfangen in schlechten Meldungen ist extrem verführerisch, und ich merke es jetzt gerade auch wieder. Ich lebe in Österreich und wir haben hier gerade eine Regierungskrise, wie ja viele wissen. Das ist eine sehr seltsame Zeit gerade. Was mir sehr geholfen hat gerade, ist tatsächlich die Ingrid Brudnik. Das ist eine finde ich, fantastische Denkerin hier in Österreich, die sich sich sehr medienkritisch auch einfach immer wieder hervortut und die jetzt gepostet hat dazu, als hier die Wellen so hochgingen. Bitte irgendwie macht es eben das gerade nicht. Irgendwie nehmt es euch raus. Macht einfach mal alles aus, eure Smartphones, weil ihr werdet Quast brauchen für was ganz anderes. Verschwendet die nicht jetzt. Und das fand ich so simpel und so klar, dass ich mir gedacht habe, den Gedanken nehme ich mir, glaube ich, weiterhin mit.
Jetzt stellen Sie uns auch als Lösungsansatz vor den sogenannten Solution Journalism, also eine Art von Berichterstattung, die vor allem positive Lösungsansätze in den Vordergrund stellt. Davon gibt es schon einige Angebote. Haben Sie die Hoffnung, dass sich die vielleicht auch langfristig durchsetzen können?
Ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es schwierig wird, einfach weil eben, wie gerade gesagt, die negativen Schlagzeilen und die skandalträchtigen Schlagzeilen ja doch irgendwie immer viel mehr Klickraten bringen und viel mehr Aufmerksamkeit ziehen und damit natürlich auch ökonomisch sinnvoller sind. Trotzdem glaube ich aber, dass diese Nischen sich weiterentwickeln werden, egal ob das investigative Formate sind, ob das so inklusive Formate wie zum Beispiel andererseits hier in Wien auch ist. Ich glaube, dass es da Potenzial gibt, aber ich fürchte, das wird nicht so schnell gehen, wie ich es mir wünsche.
Überrascht war ich, in Ihrem Buch übers Helle eine große Hommage ans Graue zu finden, an die Schatten. Welchen Wert hat das Unscheinbare, das Graue, Dinge, die wir übersehen, und was meinen Sie genau mit der Schönheit des Dazwischens?
Ja, ich glaube, dass so Dinge, die wir übersehen, ganz oft die sind, auf die wir genau achten sollten. Also ich bin darüber gekommen, über Farbtheorien, gerade auch in der Kunstgeschichte, wo es ganz oft heißt, dass irgendwie natürlich ist Grau da, auch wenn wir es nicht wahrnehmen, aber oft auch als Verstärker, als Unterstützung für das Grellere, damit das quasi mehr leuchten kann, wenn man es jetzt im übertragenen Sinne nimmt, finde ich, sind diese vermeintlich grauen dazwischen Situationen, in die wir immer wieder in unserem Leben geraten, glaube ich, genau die, in denen wir Zeit haben, mal durchzuatmen, abzuwägen zwischen, ich nenne es jetzt mal so plakativ, schwarz und weiß. Und wir leben ja nicht irgendwie immer nur zwischen zwei Möglichkeiten, das darf man auch nicht vergessen, aber einfach einen Moment, um Luft zu holen, und es ist eigentlich für mich ein Möglichkeitsraum, wo noch nichts entschieden ist, und das finde ich halt eigentlich eine große Freiheit in sich.
Also im Zweifel für den Zweifel, um mit Tokotronic zu reden. Was würden Sie sich denn eigentlich wünschen, was Ihr Buch bei Ihren Leserinnen und Lesern bestenfalls bewirkt? Das ist ja immer so eine große Frage. Aber gibt es was Sie sich wünschen würden, was hängen bleiben soll?
Ja, das ist wirklich eine große Frage, weil ich kann ja auch schwer beeinflussen, was dieses Buch dann mit jemandem da draußen macht. Das müssen dann die LeserInnen selber mit sich ein bisschen natürlich ausmachen. Was ich mir aber natürlich wünschen würde, ist, dass am Ende so ein bisschen ein Schimmer Hoffnung bleibt und vor allem ein sich nicht allein fühlen, weil ich glaube, das ist was gerade sehr überhand nimmt und was ich auch immer wieder jetzt bei ein, zwei Lesungen gehört habe, dass es dann oft danach jemand gab, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich habe gedacht, ich bin mit dem, was ich fühle, allein, aber ich bin es ja gar nicht. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, das ich jemals bekommen habe, glaube ich.
Von Ihrer Begeisterung für die Lichtfigur Keanu Reeves haben wir schon gehört. Wir haben Sie auch gefragt, was ein persönlicher Soundtrack ist für helle Momente. Und da haben Sie gesagt, Madonna. Warum Madonna?
Ja. Weil ich die fantastisch finde. Also man kann, ich weiß, sie bekommt in den letzten ein, zwei, drei Jahren vielleicht sehr, sehr viel Spott und Häme ab, auch aufgrund der vielen Operationen, die man ihr jetzt langsam auch ansieht. Aber ich finde, das ist so pharisäerisch und so doppelgesichtig, janusköpfig, sage ich, eine Frau, die gerade Frauen im Rampenlicht, denen man irgendwie immer abverlangt, dass sie top aussehen, dann vorzuwerfen, dass sie was an sich machen lassen. Und ich finde, das ist einfach eine feministische Ikone, auf die ich dann am Ende doch nichts kommen lasse, auch wenn ich manche Dinge, die sie vielleicht gepostet hat, manchmal jetzt inzwischen ein bisschen seltsam finde. Aber trotzdem ist Madonna, gerade der Song Express Yourself, ist für mich ein Party-Song. Und irgendwie, der hat auch eine Message, die ich unterschreiben kann, weil wir jetzt auch die ganze Zeit über so Aufmerksamkeitsökonomie, über Sprache, übers Zuhören geredet haben und sie einfach dazu auffordert, selber auch was zu sagen und für sich einzustehen. Und ich glaube, das ist eine Message, mit der ich immer mitkönnen werde.
In diesem Sinne hören wir jetzt Madonna mit Express Yourself über das Helle. Radikale Zuversicht in herausfordernden Zeiten von Stefan Jaksch ist im Heimon Verlag erschienen. Das Buch hat 200 Seiten, kostet 22,90 Euro. Ein helles 2025 für Sie. Alles Liebe.
Vielen
danke.
Dank.
Tschüss.
Ebenso.
Tschüss. Ciao. Viel Spaß mit Madonna.
Wirkungstreffer.
mich umgehauen hat.
Die Autorin und Filmemacherin Julia Friedrichs treibt seit Jahren die Frage um, wie sich Geld und Wohlstand in unserer Gesellschaft gerechter verteilen ließen. Auf der Frankfurter Buchmesse haben wir mit ihr über ihr neues Buch Crazy Rich gesprochen, für das Julia Friedrichs mit einigen der reichsten Menschen Deutschlands gesprochen hat. Auf die Frage nach ihrem Wirkungstreffer hat Julia Friedrichs Folgendes gesagt.
Das ist das Buch Die Abwicklung von George Packer. Das ist ein US-amerikanischer Journalist und der hat den Abstieg des Mittelklass Amerikas in den letzten 40 Jahren bravourös erzählt. Das ist ein grandioses Buch und einmal so schreiben können, das wär's.
Ja, Julia Friedrichs empfiehlt wahrscheinlich jetzt auch passend kurz vorm Amtsantritt von Donald Trump, das nochmal zu lesen. Die Abwicklung, eine innere Geschichte des neuen Amerika von George Packer, erschienen im S. Fischer Verlag, übersetzt von Gregor Henz. 512 Seiten kosten 24,99 Euro.
Und jetzt am Mittwoch können Sie Julia Friedrichs live erleben im Gespräch mit Yannick Hahn, der selbst ein großes Vermögen geerbt hat und von sich aus fordert, enterbt uns doch endlich. Das Gespräch über Superreichtum und Gerechtigkeit findet im Rahmen des Radio 3 Kultursalons Der zweite Gedanke in der Dachlounge des RBB im 14. Stock statt. Beginnt es um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Sie müssen sich nur anmelden und das können Sie ganz einfach erledigen über unsere Seite im Netz.
Und wir hören uns jetzt Musik an von Kaktus Einarsson zusammen mit Damon Albarn, Gumbry.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Auch im neuen Jahr ist auf eins Verlass, auf die Buchbehandlung, immer sonntagabends. Da machen wir uns immer auf die Suche nach einem maßgeschneiderten Buch, das genau zu einer Hörerin oder einem Hörer und der aktuellen Lebenslage passt. Sie können sich dafür auf radio1.de oder radio3.de bewerben.
Heute haben wir es mit einem besonders kniffligen Fall zu tun, einem Kriminalfall, denn Literaturagentenhörerin Iris aus Zeuthen sucht eine ganz bestimmte Krimi-Story aus England, schon ein bisschen älter. Die hat sie vor Jahren gelesen, erinnert sich aber weder, wer sie geschrieben hat, noch an den Titel. Wir wissen nur, ein Friseur und die Farbe Grün spielen eine wichtige Rolle. Guten Abend, Iris.
Ja, Tachchen.
Sind Sie denn generell eine begeisterte Krimi-Leserin?
Ja, nicht nur, aber hin und wieder.
Was mögen Sie an Krimis?
Wenn eine gute Story da ist und wenn die Pointe erst spätestens auf der letzten Seite passiert.
Okay, Iris, dann kommen wir mal zu der gesuchten Geschichte selbst und starten mal mit der Aufnahme der wichtigsten Indizien. Also, was wissen Sie noch über die Geschichte und welche Rolle spielt der Friseur darin?
Ja, naja, also ich war auf der Suche, ich muss das ein bisschen verabschicken, nach einem Weihnachtsgeschenk für meinen Lieblingsfriseur, ne? Und da fiel mir diese Story wieder ein. Das ist also eine uralte englische Kurzgeschichte, so aus diesen Reihen, die man immer so in den Urlaub mitnimmt, ne? Aus der Zeit von Dorothy Sayers und Ruth Rendell, also irgendwie, ich glaube, das hieß auch Die Belohnung, ich weiß es nicht mehr. Also es geht um einen Friseur.
Okay.
Spielt in England, in einer Stadt und dieser Friseur ist ganz traurig. Er ist ein hervorragender Handwerker, aber gegenüber hat so eine Art Scharlatan einen Laden aufgemacht, der so eine neumodische Dauerwelle anbietet, wo die Leute nun Schlangen stehen und er ist ganz traurig. Ne? Okay. Und zu ihm kommt keiner mehr, er kann es gut, aber niemand will ihn. So, und dann hat er Langeweile, schlägt die Tageszeitung auf und liest, dass ein Schwerverbrecher gesucht wird mit den Merkmalen. Ne? Und just in diesem Moment geht die Tür auf und genau dieser Mann kommt da rein, ne? Und setzt sich zu ihm auf den Stuhl und verlangt schneiden und färben. Und er zittert ein bisschen, lässt sich das aber nicht anmerken und ja, versorgt diesen Mann, ne? Mhm. Und er geht dann weg und die Pointe ist, als er dann fliehen will, im Hafen, um nach Frankreich überzusetzen, hat er einige Stunden später grasgrüne Haare.
Ah,
und das hat der Friseur gemacht.
Sehr,
ne?
Gut.
Kann deswegen dann gefasst werden, schätzen wir mal.
Na klar. Und der Friseur hatte sich dann zwischenzeitlich auch mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Ne?
Und ich kann mir vorstellen, danach brummte sein Laden wahrscheinlich auch.
Genau so ist es. Alle wollten dann die grünen Haare haben und er ist dann, ja, das war dann seine Erfolgsstory. Ne?
Super Geschichte.
Ja, bloß ich wollte das meinem Friseur schenken, weil ich das so witzig finde Und weil ich auch mal wissen wollte, ob das überhaupt technisch geht, ne? Oder ob das nur eine Fiktion des Autors war. Ja.
Das mit dem Weihnachtsgeschenk für den Friseur, das bekommen wir jetzt leider nicht mehr hin. Aber ich denke, der freut sich auch über ein Neujahrsgeschenk, oder?
Ich hoffe, dass Ihr Krimispezialist mir da weiterhelfen kann. Denn ich habe wirklich überall recherchiert und habe es nicht wiedergefunden. Ne?
Also wir sind da sehr, sehr optimistisch. Denn wir haben einen Chefermittler der besonderen Art, Christian Koch von der Hammett Krimibuchhandlung in der Friesenstraße in Berlin-Kreuzberg. Hallo Christian.
Guten Abend, ich grüße euch alle.
Ja, Tachchen.
Kannst du den Fall lösen mit den grünen Haaren?
Ja, also ich fand das extrem spannend, diese Anfrage. Und ich wusste tatsächlich, dass ich diese Geschichte kenne. Ich habe aber lange, lange gebraucht, um dieses kleine Rätsel zu lösen und habe dann auch gemerkt, warum mir das so schwer gefallen ist. Ich habe diese Geschichte nicht gelesen, sondern ich habe sie vor irgendwelchen Uhrzeiten als Hörspiel gehört.
Ah, okay.
Das wurde nämlich auch bei irgendeinem Radiosender mal sehr professionell in so einen 35-Minüter oder 25-Minüter, das war ja früher üblich, reingepackt. Die Angaben, die stimmen quasi alle, das kann ich einfach so bestätigen. Und die Geschichte ist tatsächlich von Dorothy L. Sayers.
Nein.
Und heißt im Original The Inspiration of Mr. Butt. Das ist der Name des Friseurs.
Ja.
Und in Deutschland, also zumindest eine, die ich gefunden habe, da hieß die Übersetzung Die Eingebung des Mr. Butt.
Mhm.
Und leider ist es so, in puncto Verschenken, es gibt ja wieder die Romane von Dorothy L. Sayers, aber leider der Wunderlich Verlag hat bisher nur die Romane, nicht die Kurzgeschichten aufgelegt. Mhm, aber als kleiner Trost, beim DTV-Verlag gibt es ein lieferbares Taschenbuch, das nennt sich DTV zweisprachig.
Mhm.
Da ist linke Seite Englisch, rechte Seite Deutsch. Und da ist diese Geschichte mit drin.
Ach.
Und das heißt einfach See you later, beziehungsweise also bis nachher.
Der Fall
und
ist gelöst.
Ehrlich, genau.
Oh, da bedanke ich mich ganz, ganz doll.
Und Christian,
sehr gerne.
Hast du das auch nochmal gelesen jetzt bei dieser Gelegenheit und bist auch so begeistert von dieser Story?
Also ich habe tatsächlich, ich habe mich eher daran erinnert, wie ich das gehört habe. Und ich habe das Taschenbuch jetzt fürs Hammett tatsächlich auch bestellt. Es wird aber leider erst in ein paar Tagen eintrudeln. Ich glaube, jetzt werde ich diese Geschichte nie wieder vergessen.
Sehr schön.
Oh, ich bedanke mich
dazu
ganz
muss ich auch noch sagen, ich bin sehr großer Freund von Kurzgeschichten und das ist ja leider so ein bisschen aussterbendes Genre. Und deswegen finde ich auch diese Anfrage nach dieser Kurzgeschichte fand ich besonders spannend und besonders schön.
Mensch Iris, da haben Sie dem Buchhändler Inspiration für den Einkauf geliefert hier.
Da bedanke ich mich ganz herzlich. Dann werde
wirklich
ich mal sehen, dass ich mir das schnell besorge, denn mein Friseur ist umgezogen und dann kann ich ihm das zum Einzug in den neuen Laden in Berlin.
Und für alle, die jetzt auch vorbeigehen wollen in die Hammett-Krimi-Buchhandlung, da ist es demnächst dann vorhanden. Die Kurzgeschichte von Dorothy L. Sayers mit dem Titel Die Eingebung des Mr. Butt ist erschienen im zweisprachigen Short-Story-Band See You Later, also bis nachher. Erzählungen von Catherine Mansfield bis Roald Dahl erschienen bei DTV als Taschenbuch mit Übersetzung von Raimund Lindenberger. 168 Seiten kosten 10,90 Euro.
Herzlichen Dank.
Wir danken auch sehr herzlich. Vor allem danken wir sehr herzlich Christian Sherlock Koch. Danke.
Zu viel des Lob.
Schönen Abend. Tschüss.
Ja.
Tschüss. Bye bye.
Tschüss. Tschüss.
Die Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de oder radio3.de. Favorit? Buch.
Der Literaturnobelpreis im Jahr 2024 geht an die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang. Für ihre intensive poetische Prosa, die sich historischen Traumata stellt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt.
Zum ersten Mal ging der Literaturnobelpreis 2024 nach Südkorea. Han Kang hat die Jury mit Romanen wie Weiß oder Die Vegetarierin beeindruckt, vor allem aber mit ihrem aktuellen Buch Unmöglicher Abschied, das gerade auf Deutsch erschienen ist. Darin erzählt die Literaturnobelpreisträgerin die Geschichte zweier Frauen. Die Schriftstellerin Ki-Hunga bekommt einen Anruf ihrer Freundin Insohn. Insohn hat sich verletzt, sie liegt im Krankenhaus in Seoul und bittet ihre Freundin, zu ihr nach Hause auf die Insel Jeju zu fahren und sich um ihren Vogel zu kümmern, der sonst sterben wird. Doch als Ki-Hunga auf der Insel ankommt, gerät sie in einen Schneesturm und muss selbst ums Überleben kämpfen.
Marie, du hast Han Kangs unmöglicher Abschied gelesen. Mhm. Da ist also eine Frau auf dem Weg auf diese Insel, um einen Vogel vorm Verhungern zu retten und muss dabei selbst um ihr Leben fürchten. Ja, das hat was fast Märchenhaftes. Wie würdest du diesen neuen Roman von Han Kang schreiben?
Das mit dem Märchenhaften stimmt. Das ist auch auf eine Art ein Wintermärchen, ein durch und durch verschneiter Roman. Schnee taucht schon auf der ersten Seite auf. Aber der Schnee hat hier gar nichts von lieblichem Glitzer-Winterzauber, sondern wirklich was Grausames, Todbringendes. Außerdem ist dieser Schneesturm, durch den die Heldin des Romans sich kämpfen muss, auf der Insel Jeju, der so über fast 100 Seiten geschildert wird, auch so eine Metapher für diesen schwierigen Kampf gegen das Vergessen und Verdrängen anzukommen. Gegen das, was da passiert ist auf dieser Insel, die gesegnet ist mit traumhaften Sandstränden. Denn 1948, da gab es Aufstände auf der Insel Jeju gegen die Teilung Koreas für Unabhängigkeit. Und diese Aufstände, die wurden von Regierungstruppen blutig niedergeschlagen. Dabei wurden 270 von 400 Dörfern auf der Insel vernichtet und über 30.000 Zivilisten getötet. Und Han Kang hat in einem Interview erzählt, wie die Idee zu diesem Roman entstanden ist.
Wenn ich nach dem Ursprung des Romans suche, muss ich zu der Zeit zurückkehren, als ich mir ein Zimmer in einem Dorf auf der Insel Jeju gemietet habe, nachdem ich bei einer Zeitschrift, für die ich arbeitete, gekündigt hatte. Die Vermieterin war eine alte Dame, eine sehr freundliche, wohlwollende Frau. Ich erinnere mich gern an sie zurück. Eines Tages bat sie mich, für sie ein Paket zur Post zu bringen, das für sie zu schwer war. Also begleitete ich sie und trug das Paket. Wir bogen in eine Straße ein und sie machte Halt, um mir eine Mauer zu zeigen. Hier wurden die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner während des Jeju-Aufstandes erschossen, sagte sie. Die grausamen Bilder des Massakers erschienen mit überwältigender Lebendigkeit vor meinen Augen. Es war das allererste Mal, dass ich jemanden von dieser Tragödie sprechen hörte. Später in den Jahren 2018 und 2019 kehrte ich auf die Insel Jeju zurück, nahm mir dort wieder ein Zimmer und pendelte zwischen Jeju und Seoul. Auf der Insel wanderte ich viel, nahm den Wind, Regen und Schnee in mich auf und dachte über die Ereignisse der Vergangenheit nach.
Und dabei ist es wichtig auch zu wissen, dass das eine Vergangenheit ist, die in Südkorea über 5 Jahrzehnte totgeschwiegen wurde. Also es war jahrzehntelang bei Strafe verboten, darüber zu sprechen. Und in Unmöglicher Abschied in dem Roman will Han Kang auch an die Opfer erinnern und daran, dass es auch 77 Jahre nach dem Massaker noch immer Einfluss hat auf die Leben der Menschen in der Gegenwart.
Jetzt ist mir noch nicht ganz klar, welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen der Geschichte dieser beiden Freundinnen und dieser Vergangenheit?
Na, die Ich-Erzählerin folgt also diesem Auftrag, den Vogel zu retten und findet dann im Elternhaus ihrer Freundin in Son ganz viele Hinweise, wie in Sons Familie direkt betroffen war von diesem Massaker. Mhm. Und da öffnet sich dann so eine Art Tür zur Vergangenheit. Also das kollektiv Verdrängte kommt an diesem Einzelbeispiel ans Licht. Und anhand dieser Freundschaft der beiden Frauen erzählt Han Kang an einem individuellen Beispiel, wie sehr diese verdrängten gesellschaftlichen Traumata die Überlebenden und auch die Nachkommen bis heute prägen. Und dazu passt der nicht enden wollende Schmerz, mit der diese Inson im Krankenhaus liegt. Also die hat sich bei der Arbeit in einer Tischlerwerkstatt 2 Fingerkuppen mit der Kreissäge abgetrennt oder Fingerglieder. Und die wurden im Krankenhaus wieder angenäht. Aber sie muss so eine äußerst schmerzhafte Nachbehandlung über sich gehen lassen. Alle 3 Minuten wird in Insons offene Wunden gestochen, um zu verhindern, dass der Wundfluss aufhört. Also das Blut darf nicht gerinnen, damit der Finger nicht abstirbt und wieder Teil des Körpers wird. Und für diesen schwierigen Heilungsprozess nach traumatischen Erfahrungen und Schmerzen des Erinnerns hat Han Kang also wirklich so ein starkes, aber auch sehr grausames Bild gefunden. Das grenzt ja schon an Folter, das nichts damit zu tun hat übrigens, wie solche Handverletzungen normalerweise behandelt werden. Da gibt es normalerweise schon Schmerzmittel, hier nicht. Hier ist es die Ansage der Ärzte, nur wer den Schmerz spürt und erträgt, kann auf Heilung hoffen. Und da bekommt der Roman dann auch schon was Fantastisches, Albtraumhaftes.
Und welche Rolle spielt dieses Fantastische? Spielen vielleicht auch Träume, Albträume in Unmöglicher Abschied?
Eine ganz große Rolle. Also diese Erzählerin Ki Junga, die wird schon, bevor ihre Freundin sie zu Hilfe ruft, von Albträumen geplagt. Sie sieht Bilder von Überschwemmungen, verbrannten Bäumen, von Grabsteinen und diese Träume Träume sind so mächtig, dass sie ihr Leben so bei Tag komplett überlagern. Also die verlässt monatelang die Wohnung nicht, denkt über Selbstmord nach, schreibt jeden Morgen einen Abschiedsbrief. Uff. Und für Han Kang haben Träume auch selbst eine wichtige Bedeutung. Also der Albtraum, mit dem dieser Roman beginnt, in dem ihr so schwarze Baumstämme wie Geister erscheinen, ist ein Traum, den Han Kang selbst auch geträumt hat, hat sie in einem Interview erzählt.
In that dream I was walking in the snow and there were so many.
In diesem Traum bin ich durch den Schnee gelaufen. Um mich herum waren viele schwarze Baumstämme. Ich wusste sofort, in diesem Traum geht es um Erinnerung, Trauer und Schmerz, um Leben und Tod. Dieser Traum sagte mir so viel. Manche meiner Träume beeinflussen mich mehr als reale Erlebnisse.
Some dreams influenced me more than real experiences.
Was für eine poetische Stimme. Das ist auch toll, sie einfach mal so im Original zu hören, im Koreanischen. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Han Kang war das über ihren Roman Unmöglicher Abschied, erschienen im Aufbauverlag, aus dem Koreanischen übersetzt von Ki Yang Lee. 315 Seiten hat dieses Buch und kostet 24 Euro. Gerade haben wir über den neuen Roman von Han Kang gesprochen, Unmöglicher Abschied, ein Roman, in dem die südkoreanische Schriftstellerin über ein dunkles Kapitel der südkoreanischen Geschichte schreibt, über das im Land auch über Jahrzehnte nicht geredet werden durfte, das Massaker auf der Insel Jeju. Ein Roman, in dem Träume eine wichtige Rolle spielen.
Wir hören jetzt einen Auszug aus dem Hörbuch von Unmöglicher Abschied. Und es ist eine Szene, die ein bisschen später im Buch kommt. Die Szene, in der die Verletzte in Son im Krankenhaus ihre Freundin Kijunga bittet, auf ihre Heimatinsel Jeju zu fahren, um ihren Vogel zu retten. Und es liest die Schauspielerin Rike Schmidt.
Ich bin hier, weil In Son mich darum gebeten hat. Geh bitte in mein Haus auf Jeju. Wann? Auf meine Rückfrage erwiderte sie, heute, vor Sonnenuntergang. Ich überlegte, ob das überhaupt möglich war. Selbst wenn ich in kürzester Zeit mit dem Taxi vom Krankenhaus zum Flughafen Kimpo fahren und dort in den nächsten Flieger nach Jeju steigen würde. Ich hielt es für einen eigentümlichen Witz, aber In Sons Blick war ernst. Sonst stirbt er. Wer? Der Vogel. Bevor ich mich weiter erkundigte, welcher Vogel, erinnerte ich mich an die kleinen Papageien, die ich im vergangenen Herbst im Haus meiner Freundin vorgefunden hatte. Einer von ihnen hatte mich mit »Hallo« angesprochen. Ich war überrascht gewesen, dass seine Stimme der von Insorn ähnlich war. Ich hatte bis dahin nicht gewusst, dass Papageien nicht nur die menschliche Sprache, sondern auch die Klangfarbe der Stimme imitieren können. Noch mehr verblüffte mich, dass der Vogel Wörter wie »so« und »ja«, »nein« und »weiß nicht« derart selbstverständlich in ein Gespräch wob, dass es klang, als würde er Insorns Fragen verstehen. Die Redewendung »etwas nachplappern wie ein Papagei« ist falsch, hatte meine Freundin an diesem Morgen gesagt. Tatsächlich können wir miteinander kommunizieren. Dann hatte sie mir lächelnd vorgeschlagen, allerdings ohne, dass ich ihre Aussage allzu wörtlich genommen hätte, »Sag ihm doch mal, er soll sich dir auf die Hand setzen.« Ich hatte gezögert, aber durch Insons Lächeln ermutigt, öffnete ich die Käfigtür und reckte dem Tier meinen ausgestreckten Zeigefinger entgegen, während ich fragte, »Willst du hierher kommen?« Der Vogel sagte sofort, »Nein« und beschämte mich. Als er dann doch mit seinem Federgewicht und den winzigen, schuppigen Füßen auf meinen Finger flatterte, wie um sich selbst zu widersprechen, war ich etwas verstört. Weil Ami vor ein paar Monaten gestorben ist, ist Ama jetzt allein. Wenn ich mich recht entsinne, war Ami der sprechende Vogel. Von der Lebenserwartung hätte er noch 10 Jahre vor sich gehabt. Warum war er so plötzlich gestorben? Er war ein weißer, gelb gemusterter Vogel, heller als eine Zitrone, mit einem Federschopf und langem Schwanzgefieder. Sieh nach, ob Ama noch lebt. Gib ihm Wasser, wenn er am Leben ist.
Und diesen Auftrag ihrer Freundin In Sun nimmt Kijunga an, reist nach Jeju. Und wie es dann weitergeht, das können Sie nachlesen oder auch nachhören, denn der komplette Roman Unmöglicher Abschied von Han Kang ist als Hörbuch im Verlag Finch und Zebra erschienen. Eingesprochen von der Schauspielerin Rike Schmidt. Knapp 8 Stunden kosten 16 Euro. David Wagner ist bekannt für seine Romane wie Leben oder Der vergessliche Riese. Er schreibt Feuilletons, Reiseberichte und hier bei den Literaturagenten kennen Sie ihn alle sowieso, weil er bei uns immer wieder auftaucht in der Rubrik Autoren sind auch nur Leser und Bücher empfiehlt, die ihn begeistern.
Und wir sind begeistert von Davids letztem Buch, das im Herbst bei Rowohlt erschienen ist. Verkin heißt es und das ist auch der Name der Hauptfigur, eine türkisch-armenische Unternehmerin mit einer beeindruckenden Biografie, die einem Erzähler namens David aus ihrem Leben erzählt und mit ihm durch Istanbul und durch die Türkei reist. Ab morgen wird Verkin in 30 Folgen als Lesung auf Radio 3 gesendet mit der Stimme der Schauspielerin Hürdem Riedmüller. Mehr darüber weiß unsere Literaturagentin, Mitagentin Anne-Dore Krohn.
Hallo Anne-Dore.
Ja, hallo ihr zwei.
Wie ist David Wagner auf diese Frau gestoßen, über die er dann ein ganzes Buch geschrieben hat?
Ja, das hängt mit einer Katze zusammen. Cat-Content geht einfach immer. Es war so, dass David Wagner in Berlin auf einer Gartenparty im Berliner Südwesten war und diese Party war eine Willkommensparty für eine Katze. Ja, sowas passiert. Eine türkische Wannkatze, das sind diese weißen, sehr besonderen Katzen mit den verschiedenfarbigen Augen. Und die wurde von einer türkisch-armenischen Unternehmerin namens Verkin nach Berlin geschmuggelt. Und diese Verkin war natürlich der Ehrengast der Party.
Verkin stand in einem metallisch glitzernden Paillettenkleid unter einem blühenden Lindenbaum, hielt die Katze im Arm und erinnerte mit ihrem silberfarbenen Haar und den goldgrau gemusterten Stiefeln an eine Raumfahrerin, die im Südwesten von Berlin gelandet war.
Ja, so hat David Wagner diese Verkin kennengelernt und weil er ein paar Wochen später sowieso nach Istanbul gefahren ist, gaben ihm die neuen Katzenbesitzer aus Berlin einen Stoffbeutel mit deutschen Wurstwaren für Verkin mit, also als Dank fürs Schmuggeln der Katze nach Berlin. Okay. Und mit diesem Beutel hat er dann Verkin in Tarabya besucht, wo sie wohnt und sie kamen ins Gespräch und David Wagner ist dann ziemlich schnell vom Wurstboten zu ihrem Hauspoeten geworden.
Wow, eine Katze und ein Wurstbeutel können also dafür sorgen, dass Bücher entstehen. Ideen lauern tatsächlich überall. Was ist denn so faszinierend an ihrer Lebensgeschichte?
Ja, Lebensgeschichten muss man schon sagen bei ihr. Diese Frau scheint wie eine Katze auch mindestens 7 Leben zu haben. So viel hat sie erlebt. David Wagner hatte gar nicht damit gerechnet, auf diese Fülle an Geschichten zu stoßen.
Ich bin in diesen Stoff hineingestolpert und ich wusste, ich muss irgendwas damit machen. Ich war eigentlich aus einem ganz anderen Grund nach Istanbul gekommen und es ist fast so wie ein Buch. Ich wollte eigentlich ein Buch über türkische Shopping-Malls schreiben. Aber dann, es ist eigentlich ein bisschen wie in einem orientalischen Märchen. Ich traf halt eine Geschichtenerzählerin, die mir wahnsinnige Geschichten erzählt hat und die musste ich aufschreiben.
Dieses ungeschriebene Buch über türkische Shopping-Malls, das wird zu so einer Art Running-Gag des Buches von David Wagner. Er ist ja auch Flaneur und Feuilletonist und diese Shopping-Mall-Kultur mit ihrem Ursprung im orientalischen Bazar, das hat ihn sehr interessiert. Das ist ein epischer Stoff. Aber der Stoff, den Verkin ihm präsentierte, der hat ihn dann doch sehr viel mehr fasziniert. Diese weit verzweigte Lebensgeschichte dieser türkischen Armenierin und Unternehmerin, die 7 Sprachen spricht, auf 3 Kontinenten gelebt hat. Sie hat unter anderem die Studentenbewegung in Paris und die Black Panther-Bewegung in den USA miterlebt. Sie ist Lokalpolitikerin, sie kennt Gott und die Welt, also ein ziemliches Name-Dropping auch in diesem Buch. Jackie Onassis und sie zum Beispiel gingen zum selben Gynäkologen. Und Verkin hatte zum Beispiel guten Kontakt zur Schauspielerin Faye Dunaway und zum Musiker Miles Davis.
Okay, also man kann sie sich wirklich vorstellen, wie sie quasselt und die Namen hin und her fliegen. Wie bändig David Wagner denn diese Fülle an Geschichten und Anekdoten in seinem Buch?
Ja, ein nicht ganz unwichtiger Punkt. Er lässt sie einfach erzählen. Also der Erzähler setzt sich in intensiven Zwiegesprächen mit ihr auseinander. Das ist wirklich ein Buch, das zu weiten Teilen in Dialogen funktioniert. Die beiden reden und reisen. Sie fahren zusammen durch Istanbul und später auch kreuz und quer durch die Türkei. Und immer gibt es dieses Gespräch. Sie reisen bis zum Wannsee, ganz im Osten des Landes. So schließt sich der Kreis wieder, denn von da kommen ja die Wannkatzen. Und das ist eben auch das Gebiet der Armenier, aus dem die Armenier eben vertrieben worden sind. Die ganzen Geschichten von Verkin sind gespickt mit Lebensweisheit. Sie sagt zum Beispiel an einer Stelle, dass man eigentlich immer sich die unsympathischste Person im Raum aussuchen soll, wenn man am meisten lernen möchte. Kann man ja mal selber ausprobieren. Und auch als sie mit David über das Geschlechterverhältnis spricht, hat sie ihre ganz eigenen Ansichten. Also als selbstständige Frau und Unternehmerin hat sie sich immer sehr durchsetzen müssen in einer männlich dominierten Gesellschaft.
Männer unterschätzen Frauen allgemein. Deshalb mache ich so gern Geschäfte mit ihnen. Und sie wissen nicht, was ihnen geschieht, sage ich. Und überlege, ob das eigentlich auch für mich gilt. Aber Werkin erzählt schon weiter, sagt, dass sie nicht nur als Frau, sondern auch als Türkin unterschätzt worden sei. Gern auch von Geschlechtsgenossinnen.
Ja, also das ist wirklich ein Buch randvoll gespickt mit Geschichten einer außergewöhnlichen Frau. Und ob das alles stimmt, ob sich die Geschichten im Buch mit denen der realen Werkin decken oder was er, also was David Wagner als Autor noch verändert oder umsortiert hat, das ist alles ziemlich schnell egal, weil diese vielen Episoden, eine verrückter als die andere, einen durch dieses Buch tragen. Es ist ein großes Panorama an Weltgeschichte, das hier vor einem ausgebreitet wird, eine riesige Fülle an Stoff.
Sagt unsere Literaturagentenkollegin Anne-Dore Krohn über David Wagners Buch Werkin. Ab morgen wird es in 30 Folgen auf Radio 3 gesendet, gelesen von der Schauspielerin Hürdem Riedmüller, täglich um 13.30 Uhr und für die Nachtschwärmer nochmal um 23 Uhr.
Erschienen ist das Buch im Rowohlt Verlag, 400 Seiten hat es, kostet 26 Euro, passt also in jeden Wurstbeutel, noch als Beigabe. Und am 15. Januar ist David Wagner zu Gast im RBB Kultursalon im Studio 14 ganz oben auf dem Fernsehzentrum mit Blick über die Stadt. Und da bekommen Sie noch Tickets für auf den Webseiten des RBB.
Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Der Titel ist Programm, Worte statt Waffen. So hat der Konfliktforscher, Friedensaktivist und langjährige Biowaffeninspekteur der Vereinten Nationen, Jan van Aken, sein neues Buch genannt. Das ist im Sommer erschienen, noch bevor Jan van Aken neuer Co-Vorsitzender bei der Partei Die Linke geworden ist.
Und obwohl van Aken mit Sarah Wagenknecht politisch nicht einverstanden ist, in ihrer Haltung zum Pazifismus sind sich die beiden sehr nah. Den Ukraine-Krieg, so sieht es auch van Aken, kann nur die Diplomatie allein beenden. Eine streitbare These.
Was Jan van Aken angesichts von Kriegen und Konflikten in der Welt noch rät, das weiß unsere lesende Autorin, die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Mitu Sanyal. Frohes Neues, Mitu.
Frohes neues Jahr, genau. Direkt mit Worte statt Waffen. Das ist mein Motto für das nächste, für dieses Jahr.
Ja, Mitu, wir erleben gerade weltweit Konflikte, die uns auf den ersten Blick ja wirklich unlösbar scheinen. Also der Ukraine-Krieg genauso wie der Krieg im Nahen Osten. Einfache Lösungen, wie Donald Trump sie zum Beispiel verspricht, wirken da wirklich nur populistisch. Verspricht dieses Buch einfache Lösungen?
Nee, klar, natürlich nicht. Nebenbei ist Jan van Aken ja auch wirklich kein Radikalpazifist. Also der sagt nicht, dass man niemals Waffen zur Lösung von Konflikten einsetzen darf. Ne? Also Beispiel Nazi-Deutschland gegen Hitler konnte man nicht mit friedlichen Mitteln kämpfen. Dem stimmt Jan van Aken noch absolut zu, aber er weist auch darauf hin, dass das wirklich die Ausnahme ist und eben nicht die Regel. Und in jedem Krieg, den wir führen, kämpfen wir im Moment gegen Hitler. Ne? Saddam war Hitler, Assad war Hitler, jetzt ist Putin Hitler. Und das ist nicht nur falsch, weil es den Hitlerfaschismus relativiert, sondern auch, weil es uns signalisiert, klar, da kann man ja jetzt nichts anderes machen, als den nächsten Weltkrieg zu führen.
Was schlägt Jan van Aken denn vor im Fall der Ukraine? Wie man mit einem Aggressor wie Putin umgehen soll? Wie mit so einem Mann verhandeln, auf den man sich ja offenkundig nicht verlassen kann?
Also erstmal, Verhandlungen werden immer mit Menschen geführt, denen wir nicht vertrauen. Wenn wir nur mit unseren besten Freunden verhandeln, dann müssten wir ja gar nicht verhandeln. Und nahezu jeder Krieg wird früher oder später eben am Verhandlungstisch beendet. Dann lieber früher als später. Und nach Jan van Aken hätten wir auch schon viel, viel früher verhandeln sollen. Also 2022, als es so aussah, als würde die Ukraine gewinnen, da hätten wir es aus so einer Position von Stärke machen können. Aber da hatte der Westen kein Interesse dran. Dachte, klar, wir gewinnen ja. Brauchen wir ja nicht mehr. Und das passiert ja in ganz vielen Konflikten, dass dann immer die gewinnende Seite kein Interesse an Verhandlungen hat und dann ziehen sich Kriege so jahrzehntelang weiter, bis dann alle wirklich nicht mehr können. Jan van Aken macht so ganz konkrete Beispiele, dass zum Beispiel China eine zentrale Rolle einnehmen könnte und so weiter. Was der aber nicht sagt, und das ist ganz, ganz wichtig, ist, ach liebe Ukraine, gib doch einfach mal deine Gebiete ab um des lieben Friedenswillens. Denn Jan van Aken ist sehr, sehr klar, Frieden ist nur möglich, wenn wir einen gerechten Frieden erreichen.
Eine sehr, sehr interessante These ist ja auch, dass es nicht nur um die höchsten politischen Ebenen geht, sondern Jan van Aken macht deutlich, wie viel die Zivilgesellschaft in Sachen Frieden auch erreichen kann, mithelfen kann. Wie das? Also was kann jeder Einzelne machen?
Also vielleicht erstmal für Jan van Aken gilt das Primat des Zivilen. Das heißt, wir müssen erstmal alle gewaltfreien Wege zur Klärung dieses Konfliktes ausschöpfen, bevor wir zu den Waffen greifen. Was heißt denn gewaltfrei? Sind zum Beispiel Wirtschaftssanktionen, ist das gewaltfrei? Das kennen wir aus dem Irak, da ist 500.000 Kinder an der Wirtschaftsblockade der USA gestorben oder wegen der Wirtschaftsblockade auf der anderen Seite. Gott, das hört sich jetzt an, als wollte ich das relativieren. Das will ich natürlich überhaupt nicht. Was im Irak geschehen ist, waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber es gibt ja unterschiedliche Sanktionen und das positiv Beispiel ist ja immer Südafrika, das maßgeblich durch die Sanktionen gestürzt würde. Da sind aber die Staaten gar nicht so heiß drauf auf das Primat des Zivilen und da kommt die Zivilgesellschaft ins Spiel. Das ist halt wahnsinnig wichtig, dass wir Druck auf die Regierungen machen. Irgendwie, deshalb ist ja auch gerade das, diese Kriminalisierung von diesen ganzen Antikriegsdemonstrationen. Da mag es Verbrechen geben, die muss man verfolgen, aber dass die im Moment alle geframed werden als rechts oder als gefährlich oder als antisemitisch, dass er sagt, nein, das ist ein ganz wichtiger Teil von demokratischen Friedensprozessen.
Ich muss an der Stelle noch mal eine Sache nachfragen. Du sagst, Jan van Aken sagt nicht, die Ukraine soll mal bitte ihre Gebiete abtreten. Ist aber ohne das überhaupt ein Frieden möglich? Hat er dafür einen Vorschlag?
Der hat relativ viele Vorschläge. Der sagt ja auch irgendwie ganz, ganz vieles entscheidet sich nochmal am Verhandlungstisch. Also es sind häufig auch Gebiete am Verhandlungstisch wieder zurückgegeben worden. Was der sagt, wir müssen das subjektive Sicherheitsbedürfnis beider Seiten wahrnehmen. Und deshalb werden mir so viele Vorwürfe gemacht. Der sagt auch, wir müssen das subjektive Sicherheitsbedürfnis Russlands wahrnehmen. Das ist keine Entschuldigung für irgendwas, was Russland macht. Aber dieser Gedanke, Russland muss irgendwie sich entschuldigen, alles aufgeben, das wird nicht am Verhandlungstisch passieren.
Mitu, es gab in der Süddeutschen Zeitung eine ziemlich kritische Rezension von dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewie. Der wirft van Aken vor, die neuen Gegebenheiten in der Welt im Grunde überhaupt nicht zu berücksichtigen. Also die Tatsache zum Beispiel, dass der Iran zur Atommacht wird und auch die devote Haltung gegenüber Russland, so wie Leggewie das ausdrückt, die missfällt ihm gehörig. Er spricht von einer zynischen Verkennung des Leids der Ukraine, von einer wirklich großen Naivität. Liest du das auch so?
Das ist ja genau das, was ich meine. Zurzeit wird beinahe reflexartig auf Worte wie Verhandlungen, wie Frieden reagiert, als wäre das fast schon Verrat. Und dann wird immer das Leid der Ukraine angeführt. Dass die ukrainische Bevölkerung aber ebenfalls massiv unter diesem Krieg leidet, wird dabei unterschlagen. Und Jan van Aken macht total klar, dass ein militärischer Sieg Putins in der Ukraine jedem anderen imperialistischen Eroberungskrieg in der Welt Tür und Tor öffnen würde. Dem geht es wirklich um einen gerechten Frieden. Aber um dahin zu kommen, müssen wir überhaupt erst einmal auch über diplomatische Lösungen sprechen dürfen, auch in Deutschland. Und dass er genau dafür so stark angegriffen wird, sagt ja schon alles über den Stand der Diskussionen aus. Übrigens, was für mich noch so ein richtiges Aha-Erlebnis an diesem Buch war, wir hören ja immer, dass wir kein Geld für Kultur, für Soziales, für irgendwas haben, weil wir es in die Aufrüstung stecken müssen, um uns gegen Putin verteidigen zu können. Dabei sind die Militärausgaben der EU viel, viel höher als die Russlands. Und dann kommen noch Amerika und so weiter dazu. Wenn die Bundeswehr zu wenig Panzer hat, dann liegt das daran, dass das Geld und die Panzer in den letzten Jahren in die Auslandseinsätze gesteckt wurden. Und vielleicht sollten wir wieder eine Armee haben, die nur zur Verteidigung da ist. Dann könnten wir uns die auch leisten.
Zum Schluss des Gesprächs hier brauchen wir natürlich immer von dir ein Kurzurteil für den Buchumschlag. Wie würdest du das Buch denn kurz und knapp auf den Punkt bringen?
Also dieses Buch ist wirklich mein Wunsch für das neue Jahr. Worte statt Waffen. Wenn wir dieselbe Energie in Friedenslösungen und Verhandlungen und Friedensbildung ausstecken wie in Aufrüstung, dann wäre schon echt viel gewonnen.
Das sagt unsere lesende Autorin heute, Mitu Sanyal, über Jan van Akens offenbar sehr, sehr streitbares Buch Worte statt Waffen, wie Kriege enden und Frieden verhandelt werden kann. Erschienen ist das Buch bei Econ. Es hat 304 Seiten und kostet 22,99 Euro. Vielen Dank dir.
Ich bedanke mich bei euch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.